Ich bin ganz bewegt. Guten Morgen, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung, für die Organisation dieses Zusammenkommens. Die liebevolle Organisation, ich hatte immer mit Frau Hohl zu tun und es war eine Freude, mit Ihnen zu korrespondieren. Die Einleitung, die Damen, die schon gesprochen haben, haben so eindrücklich gesprochen, dass ich jetzt Mühe habe, auf meinen Vortrag zu kommen. Ich bin sehr bewegt von dem, was Sie tun, weil das, was Sie tun, ist nicht Methodik, das ist nicht Technik. Das ist von der Motivation her, von dem, was Sie selbst bewegt, Menschen in diese äußerste Zeit des Lebens zu begleiten, in dieses bis zuletzt bei Ihnen zu sein. Die Motivation für Sie, ich kann sie mir nicht anders vorstellen und in den Begegnungen, die ich hatte mit Menschen, die das tun, ehrenamtlich tun, hatte ich das auch immer so empfunden. Das ist Liebe zum Menschen und vielleicht auch Liebe zum Leben, auch zum eigenen Leben. Liebe und Dankbarkeit, dass wir sein dürfen, dass wir miteinander sein dürfen, dass wir leben können, dass wir unser Leben auch zu Ende bringen können und dass wir es gestalten können. Und wir Menschen brauchen immer Menschen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander schon vor der Geburt, nach der Geburt. Ohne du kann ich nicht werden. Ohne du kann ich mich nicht entwickeln, nicht entfalten. Ich kann mich nicht finden. Ich kann gar nicht wissen, wer ich bin, wenn ich nicht auf ein Du stoße, das mich sieht, das mir mich begegnet, das mit mir spricht von Du zu Du. Nicht die organisatorischen Dinge abhakt, nicht die Floskeln, nicht nur das locker hingesagte Guten Tag oder so, sondern jemand, der auch auf mich schaut, der zu mir herschaut. Das weckt mich als Person. Genau dies brauchen wir ein Leben lang und natürlich auch in dieser dichten Lebensphase, die der Tod darstellt. Damit ich auch im Sterben mich finden kann, damit ich auch zuletzt ich sein kann, mir nicht fremd werde, nicht abhanden komme, brauche ich auch da das Beisein des anderen, den Blick des anderen, das Ohr des anderen, die Nähe, die Gegenwart, einfach da sein. Von der Motivation her ist das, was Sie tun, Liebe zum Menschen, Liebe zum Leben. Und die Vorgangsweise, das, was Sie den Menschen bringen, mit denen Sie arbeiten, ist Ihre Motivation. Das ist das Geschenk. Das ist nicht etwas, das man lernen kann. Das ist nicht etwas, das ich mir kaufen kann, aneignen kann. Da kann ich in dieser schönen Broschüre lesen, begleiten bis zuletzt. Aber ich muss es werden, ich muss es selbst sein. Ich muss mich oder soll mich darin finden, nur dann kann ich das wirklich schenken. Nur auswendig gelernt ist es hohl, wie Blech. Wenn ich es bin, dann ist ein Mensch da, eine Person. Wenn ich es bin, dann verkörpere ich das, um was es geht, um was es ein Leben lang geht und was es insbesondere in der letzten Zeit des Lebens gehen soll, noch einmal intensiv und wirklich Mensch sein zu können, sich zu finden, zu spüren, zu sehen und auf einen Menschen zu treffen, der das auch sieht, Das kann keine Technik, das kann keine Methodik, das kann nur der Mensch. Und jeder und jede kann es nur auf seine oder ihre Art. Ich kann das nicht kopieren. Ich kann mir was abschauen. Aber nur im Hinblick darauf, dass ich es dann selbst werde. Dass ich es zu meinem mache. Dass ich es verdaue. So wie wenn ich einen Bissen Brot esse. Dieses Brot muss sich auflösen, damit es meinen Körper nähren kann. Und so kann ich mir was abschauen. Aber ich muss es über oder soll es übernehmen und schauen, ja, so, das ist mir ein Vorbild, das mag ich auch gerne tun. Aber wie klingt es in mir? Wie schwingt es in mir? Eingefleischt, embodied, aus meinem körperlichen, bis ins körperliche hineinreichend, im Gefühl verankerte Weise möchte ich sein. Sonst wird es nicht Begegnung. Und ich habe aus den Vorworten gehört, dass sie genau diesem Geist folgen. Und das ist das, was mich so bewegt, dass ich hier auf eine Gruppe von Menschen stoße, die einen solchen humanitären Geist pflegen, leben, dienen. Und in diesem Sinne möchte ich auch etwas beitragen mit meinem Referat, dass aus einer psychologischen Sicht, aus einer existenziellen Sicht, beleuchtet ein paar Schwierigkeiten, aber vor allem auch, um was es da wirklich geht. Und ich versuche, Worte zu geben dem, was sie tun. Sie werden die Worte kennen, aber wenn wir sie wieder durchgehen, werden sie uns vielleicht ein wenig anfrischen oder wieder, wieder Kraft geben, denn es sind Begriffe und Worte und sie beschreiben Inhalte, die lebenswichtig sind. Da ist das Wort Liebe. Man spricht wenig davon in ihrer Arbeit, wie Sie schon gesagt haben, aber es ist eigentlich das Zentrale. Doch was ist Liebe? Liebe ist so ein großes Wort. Und es gibt so viele Formen von Liebe. Es gibt die Elternliebe, die Kindesliebe, die Freundesliebe, die partnerschaftliche Liebe. Sie kann eingefleischt sein und dann einen geschlechtsspezifischen Aspekt bekommen. Dann haben wir die heterosexuelle, die homosexuelle Liebe. Die Liebe ist etwas, was ohne das wir gar nicht uns entfalten können. Das ist ein großer Begriff und ist auch der größte Schutz des Menschen und der größte Schatz. Wenn wir in Liebe sind, sind wir geborgen. Außerhalb der Liebe ist es kalt, in der Liebe ist es warm. In der Liebe zum Kind, zu den Eltern, zum Freund, zur Freundin, zur Partnerin und Partner. Es ist der größte Schatz auch, nicht nur Schutz, sondern der größte Schatz, den wir Menschen einander geben können. Wo wir Liebe erfahren, da wird unser Leben gut, rund, wenn es echte Liebe ist, wenn es nicht missbräuchliche Liebe ist. Liebe hat viele Gefahren. Aber wenn es echte Liebe ist, die wir spüren, und wir wollen dann im Laufe des Referates auch noch näher beschreiben, was mit echter Liebe gemeint ist. Wenn es echte Liebe ist, die tut uns gut. Da fühlen wir uns aufgehoben, genährt, gestärkt. Und wir erleben, ich kann mehr ich selbst sein und ich bin gerne mit dir. Bei echter Liebe. Echte Liebe gibt Erfüllung, verbessert Lebensqualität, ermöglicht Entwicklung. Entwicklung bis zuletzt, nicht nur Begleitung bis zuletzt. Erfüllung bis zuletzt, nicht nur Begleitung bis zuletzt. Lebensqualität bis zuletzt. Das sind doch Motti, die wir haben. Der sterbende Mensch ist ein werdender Mensch. Er ist nicht nur der, der lässt. Er ist einer, der auch noch etwas absorbiert, der etwas verarbeitet, der etwas in den letzten Zügen seines Lebens ordnet, hoffentlich ordnen kann und darin sein kann und aus diesem Sein auch lassen kann, sein lassen kann, sich selbst sein lassen kann, denn das Geschehen geschehen lassen kann. Statt sich dagegen aufzubäumen, sich zu wehren, es ist mühsam, wenn wir das, was ist, nicht annehmen können. Denn das, was ist, das Gegebene, das Seiende, das Vorhandene, hat Realität, ist Realität, hat Realitätscharakter. Und Realität hat in sich die Qualität der Unumstößlichkeit, des Gegebenen. Ich kann mich über Realität nicht hinwegsetzen. Das ist eben menschliches Sein, das ist Conditio Humana, in eine Realität gestellt zu sein, in eine Welt gestellt zu sein, mit festen Größen umgehen zu müssen. Zu müssen. Ich kann nicht anders. Ich muss atmen. Ich muss schlafen, essen. Ich muss gehen. Ich muss etwas beitragen zur Erhaltung meines Lebens. Das ist menschliche Realität. Nicht annehmen können, was gegeben ist, bedeutet ankämpfen. Nicht sein lassen können. Annehmen bedeutet existenziell gesehen schlichtweg dies: Ich kann es sein lassen. Wenn ich dich annehme, kann ich dich sein lassen. Auch mit deinen Macken und wenn du die Nase putzt und es dröhnt wieder mal zu laut und wenn du isst und es schmatzt und so. Ich werde was sagen, aber im Grunde kann ich dich sein lassen, dann kann ich dich annehmen. Annehmen ist eine Größe des Menschen und annehmen beinhaltet einen Aspekt von Aushalten. Aushalten können heißt, ich habe die Kraft, es zu tragen bis zuletzt. Wenn wir nichts mehr tun können, können wir immer noch eines: aushalten und lassen, sein lassen. Und aushalten und sein lassen sind nicht Resignation. Aushalten und sein lassen sind Handlungen, Akte des Menschen. Sie verlangen eine Entschiedenheit, einen Willen, einen Menschen, der dahinter steht und sagt, das will ich jetzt. Ich will diese schwierige Partnerschaft, diese Konflikte, den wir haben, ertragen, aushalten und daran arbeiten. Und ich will jetzt diese Schmerzen, so, auch wenn sie gelindert sind, so gut man kann, aber was vielleicht übrig bleibt. Und diese Ungewissheit, der wir entgegengehen, oder Unsicherheit, man kann sehr wohl eine Gewissheit haben, wem man oder wohin man geht, aber diese Unsicherheit, weil es unvertraut ist, weil wir es nicht kennen, sein lassen und sagen, das ganze Leben war eine Überraschung. Die größte kommt jetzt. Leben gipfelt. Leben kommt zur. Leben hat ein Leben lang geendet. Nun aber kommt die Vollendung. Voll. Die größte Überraschung, die ich nicht kenne, aber von der ich vielleicht eine Ahnung habe. Denn was ist, ist auch jetzt schon. Wenn nach dem Tod was ist, ist es auch jetzt schon. Da kann ich durchaus eine Ahnung haben, etwas spüren, fühlen. Wir können es nicht fotografieren, wir können es nicht messen. Aber was wir messen können, das alles ist nicht so wichtig. Liebe können wir nicht messen, aber sie ist sehr wichtig. Wenn man also lassen kann, annehmen und aushalten kann, dann bin ich aktiv bis zuletzt. Lassen ist eine Tätigkeit, eine Handlung. Und aushalten heißt, ich weiche nicht, ich bleibe an der Stelle, ich trage das jetzt. Hier will ich sein, ich will in meinem Leben sein, ich will das, was da ist, auf mich nehmen, tragen. Wer nicht annehmen und aushalten kann, kämpft gegen Windmühlen. Es ist ein Kampf, den wir nur verlieren können, wenn wir die Realität nicht sein lassen können. Wir können nicht, wir sollen auch nicht versuchen, wir können es auch nicht wirklich tun, wir können es versuchen, aber es wird uns ins Scheitern führen, gegen die Realität zu kämpfen. Wir können nur mit der Realität leben. Uns auf sie einstellen, mit ihr umgehen, das ist die Aufgabe des Menschen. Mit dem, was ist, umgehen, mit dem stellen, auf das schauen und mich darin finden und schauen, was kann ich damit tun. Das ist die existenzielle Grundhaltung, wie sie Viktor Frankl beschrieben hat, als Schlüssel für die Sinnfindung. Mich fragen lassen von dem, was da ist. Und aus dem Gefragtsein heraus nach meiner Antwort suchen. Meine Antwort nicht nur in Worten, sondern vielmehr noch in der Tat, was ich wirklich tun kann. Und wenn ich das eine Antwort aus meinem ganzen Wesen gebe, inklusive meiner Tätigkeit, dann verantworte ich mein Leben. Die Antwort auf das Sterben zum Beispiel, der nahende Tod. Der fragt mich vieles. Was fragt der nahende Tod? Diese Gewissheit, lang wird es nicht mehr dauern. Man merkt es schon am Körper, wenn sich das Leben aus dem Körper mehr und mehr zurückzieht. Die Durchblutung nicht mehr so geht. Es gibt verschiedene Formen. Wenn man froh ist, sterben zu können, weil es eine Qual ist, weil man die Kraft nicht mehr hat, weil man sich nach einer Ruhe sehnt. Was ist die Antwort oder was ist die Frage? Die Frage ist immer die, jetzt geht es wiederum da um dasselbe, wie es dein ganzes Leben lang gegangen ist. Was machst du damit? Was machst du damit diese Stunde, dieser Tag auch noch irgendwie leben ist? Vielleicht auch einen Wert hat. Und der Wert mag sehr bescheiden sein, und das haben wir im Sterben vielleicht besonders zu lernen, aber ein ganzes Leben lang zu lernen, die Bescheidenheit. Dass der Wert ist, vielleicht nur zu sehen, dass die Sonne scheint. Das übersehen wir oft in unserem Leben. So viele Selbstverständlichkeiten sind Werte, wenn wir sie achtsam betrachten. Wenn wir auf sie schauen und uns ansprechen lassen, berühren lassen. Ich kann im Sterben eine besondere Achtsamkeit entwickeln. Wir lernen, wir werden, wir wachsen, wir reifen. Und diese letzte Lebensphase ist eine besonders wertvolle Lebensphase, in der es nicht mehr um die Geschäftigkeiten des Alltags geht. Darum ist es so witzig, wenn man in diesem jüdischen Witz, wo der Vater im Sterbebett liegt und alle Kinder sind um ihn vereint und er fragt, Aaron, bist du da? Und Aaron sagt, ja Vater, ich bin da. Und Moshe, bist du da? Ja Vater, ich bin da. Und Benjamin, bist auch du da? Ja Vater, ich bin da. Und dann richtet sich der Vater auf und sagt, ja und wer ist dann im Geschäft? Im Sterben geht es um anderes. Da geht es darum, eben von diesem Geschäftigen, darum brauche ich mich jetzt endlich nicht mehr kümmern. Das ist auch eine Erleichterung, ein Anlass. Jetzt geht es nicht mehr um das Außen, jetzt geht es vielmehr um das Innen. Und jetzt geht es um das besonders Wertvolle. Wenn ich noch 3 Wochen zu leben hätte, wir können uns das fragen, ernsthaft. Angenommen, ich wüsste, ich hätte noch 3 Wochen zu leben und ich bin einigermaßen gesund und beweglich und frei und sitze nicht in einer Todeszelle und muss auf die Vollstreckung des Todesurteils warten, eine der inhumansten Situationen, die Menschen daran dazufügen können, oder eine sehr inhumane. Aber ich bin frei und kann mich bewegen. Was würde ich tun? Ich hätte noch 3 Wochen. Würde ich eine Weltreise machen? Das kriegt man heute hin in 3 Wochen. Nochmal so richtig auf den Putz hauen. Nochmal Leben spüren, bevor ich gehen muss. Nochmal nachholen, was ich versäumt habe. Oder würde ich die Suppe kochen? Mehr oder weniger das tun, was ich jetzt tue. Vielleicht ein paar Dinge nicht mehr im Ausblick, dass es sich nur noch um 3 Wochen handelt. Ich würde also nicht mehr shopping gehen. Ja, wir lächeln. Das zeigt die Relativität dieser Handlungen. Aber solange wir glauben, dass wir länger leben oder annehmen dürfen, dass wir noch länger leben, ist es schon gut, wir gehen auch mal shopping. Wir brauchen auch die Geschäftigkeit. Nur, sub specie eternitatis, im Anblick der Ewigkeit, im nahenden Ende des Lebens, verblassen diese Dinge. Da wird die Welt durchsichtig, sodass wir durch diese Oberflächlichkeiten hindurch sehen können, wie durch ein fadenscheiniges Leintuch, das schon so dünn ist. Wenn man es gegen das Licht hält, sieht man dahinter. Wie ein Milchglas, durchscheinend. Wir sehen, dass es um viel Tieferes geht. Und genau das bewirkt der Tod. Wenn wir mit dem Tod in Berührung kommen, dann ist das im Grunde eine sehr philosophische und religiöse Erfahrung. Wir werden angeleitet und angehalten, uns zu fragen, was zählt wirklich? Wofür? Was hat Wert? Was hat letzten Wert, tiefsten Wert? Wir können nicht immer so tief sein. Aber wir sind immer mit dem ganz Tiefen auch verbunden in unserem Leben. Aus dieser Tiefe speist sich das echte Glück des Lebens. Wenn wir dieses Tiefe verdrängen, weil wir Tod nicht mögen, weil wir uns damit nicht befassen wollen, dann fehlen uns die letzten Stockwerke des tiefen Glücks. Man kann es schon lustig trotzdem haben, aber das Tiefe, das, was dann auch die Ruhe gibt, die uns dem Tod entgegensehen lässt, die uns dem Leben entgegensehen lässt, der Vollendung des Lebens. Vielleicht sollten wir Tod öfters mal so beschreiben, statt dem Wort Tod Vollendung des Lebens sagen. Etwas vollendet zu haben, ein Projekt, eine Tätigkeit. Wenn man etwas geschafft hat, wenn man am Ende des Tages sagen kann, wir haben den Kongress geschafft. Das ist ja ein Glück, wenn wir etwas vollenden können. Am Ende des Tages ist der Tod des Kongresses angesagt. Aber bei so etwas erleben wir es nicht wie Abschied oder vorbei, sondern wir haben den Reichtum und sind dankbar und glücklich, dass wir das haben konnten, dass wir es leben konnten. Das ist wahr. Und dass es gut gegangen ist. Und wir feiern. Und so können wir Vollendung des Lebens eigentlich feiern. Das ist in unserem Kulturkreis nicht ganz so verbreitet wie in manchen anderen. Sein lassen können, annehmen können, nicht gegen die Realität versuchen zu leben, das ist eine große Aufgabe. Zu verstehen, was die Situation von mir jetzt will. Im ganzen Leben ist es immer wieder so gegangen, dass Dinge eingetreten sind, die ich mir nicht gewünscht habe, oder ich war positiv überrascht, ich hatte gar nicht mit ihnen gerechnet. Leben ist so. Leben ist nicht Programm, Leben ist nicht Abspulen von Vorgegebenem. Leben heißt immer wieder, ich weiß nicht, wie die Börsenkurse morgen sind. Selbst bei so geschäftigen, wichtigen Dingen können wir den Wechselkurs zum Dollar nicht einmal voraussagen für die nächste Woche. Leben ist immer Überraschung, immer Neues, immer nicht festgelegt, ist immer ein Werden. Und da spielen so viele Faktoren ineinander, dass wir es gar nicht übersehen können. In der letzten Lebensphase ist es auch Leben. Da ist immer Überraschung und Werden und Möglichkeit. Liebe spielt dabei eine große Rolle. Wenn man Menschen befragt, die im Sterben liegen, in dieser letzten Lebensphase liegen, was war das Wichtigste in deinem Leben? Wisst ihr, was die meisten Menschen sagen? Man kann sich's ja selbst fragen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, wir sind alle im Alter, wo wir sterben können. Ja, wir können auch uns fragen. Wenn ich selbst so zurückblicke, was war mein Leben? Worin bestand es? Was war das Wichtige? Was ist der Inhalt? Das, wofür es sich wirklich gelohnt hat. 80% der Befragten geben an, die Liebe, die ich gelebt habe. Da sieht man wiederum, wie bedeutsam, wie zentral Liebe im menschlichen Leben ist. Liebe ist das Wichtigste. Liebe ist das Größte. Das hohe Lied der Liebe, eine sehr feine Einstimmung, die natürlich ein Hymnus ist, den wir so versuchen müssen, auf einen Boden der Alltäglichkeit zu bringen, weil wenn ich dann mit dem Wagen mobil hinkomme zu einem Sterbenden, dann habe ich das Gezeter der Partner oder der Kinder, ich habe das Essen ist gerade auf dem Tisch und ich komme zu dem und so viele Dinge und wie soll ich da nun den Hymnus der Liebe leben? Ja, sie ist geduldig, aber bin ich's? Kann ich's immer sein? Also da das alles auf einzufleischen und auf den Boden der Realität zu bringen, das ist die Kunst. Das ist das, woran wir ein Leben lang uns üben können und wahrscheinlich nie fertig werden. Aber wir können meisterschaftliche Fähigkeiten entwickeln. Nun, wenn Liebe wirklich so zentral ist, dann ist Liebe das Beste, das wir Menschen geben können. Den Kindern, den Eltern, den Partnern, den Freunden. Weil wir schaffen auch den Nachbarn und dann sogar Nächstenliebe. Das ist dann einen jeden Wert, sollte ich auch noch lieben. Wie ist das zu schaffen? Wir können uns auch überfordern in dem Anspruch, dann fühlen wir uns ständig schuldig. Das kann ja auch nicht der Sinn sein. Dass ich zu wenig Nächstenliebe habe. Ich schaffe es ja gerade mal in der Familie einigermaßen, das einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Und dann kann ich mich auch nicht auch noch um den lästigen Nachbarn kümmern und den lieben, der immer sein Auto vor meinem Haus parkt. Wisst ihr, das sind, so lebt man Leben in solchen Banalitäten und Alltäglichkeiten. Und gleichzeitig haben wir ein Ideal, eine Idee, Leuchttürme, die uns leiten. Und natürlich können wir nicht immer auf die Leuchttürme schauen, sondern wir müssen auf die Wellen schauen, mit denen wir jetzt gerade zu tun haben. Aber ohne Leuchttürme kann es schwierig werden. Und wir müssen nicht zum Leuchtturm fahren. Der Leuchtturm gibt uns eine Richtung. Wir müssen ihn nicht erreichen. Aber wir können uns immer wieder daran orientieren. Es ist also auch wichtig, dass wir bei all den großen Begriffen eine gewisse Relativität uns zugestehen, damit wir einen barmherzigen Umgang mit uns haben, der nicht zu fordernd oder zu erwarten wird, weil dann wird es zu eng in unserem Leben. Das Beste, was wir Sterbenden geben können, ist das Beste, was wir im Leben einander geben können. Warum nicht gerade den Sterbenden? Den Sterbenden das geben, was wir ein Leben lang brauchen, und der Sterbende braucht es genauso. Er ist Mensch und lebt und hat jetzt vielleicht eine Unruhe, weil da ist nun eine Unsicherheit. Wir gehen aus dem Vertrauten hinaus in eine Unsicherheit, in Unbekanntes. Wie können wir Liebe Sterbenden entgegenbringen? Und worauf richtet sich Liebe? Wenn wir das Wort Liebe in den Mund nehmen, peilen wir bereits einen anderen Begriff an, der mit Liebe verbunden ist. Person. Liebe richtet sich auf die Person, auf das Du. Um besser verstehen zu können, worum es in der Liebe geht und wo auch Schwierigkeiten sind im Leben der Liebe, ist es hilfreich, drei Schichten zu unterscheiden, die Liebe ausmachen. Liebe ist erstens immer Beziehung. Das klingt jetzt banal. Aber wir werden sehen, warum es wichtig ist, eine so einfache Feststellung zu machen, weil da steckt viel drin. Liebe ist zweitens Begegnung. Wenn wir uns nicht treffen, dann, man kann Liebe auch leben zu Menschen, die ich nicht treffe. Und ich kann die Liebe erhalten zum Partner, der jetzt ein paar Monate verreist ist, oder zum Kind, das in Australien lebt. Begegnen tun wir uns jetzt vielleicht nicht, aber die Liebe kann bleiben und sie bleibt auch über den Tod hinaus. Das hat Frau Klassen sehr, sehr schön und wunderbar geschildert, wie Haslauer eine Gegenrede gebracht. Sterben, trauern heißt nicht die Flamme ausblasen, wie es manchmal in Ritualen gemacht wird. Es kann für manche Menschen wichtig sein, dass sie sich eine Kerze ausblasen. Aber eigentlich heißt es, die Kerze brennen lassen. Wir hören nicht auf zu lieben. Und wir erhalten den Menschen, der verstorben ist, in unserer Präsenz. Er bleibt uns gegenwärtig. Nur ist die Beziehung nun in einer anderen Form. Als meine Mutter gestorben ist, ich habe das Gefühl, sie ist noch immer da. Und sie ist bei mir und in mir. Und ich mag an sie denken. Und manchmal frage ich sie, was würdest du jetzt dazu sagen? Dann sehe ich sie in ihrem verschmitzten Lächeln. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen verärgert oder so. Ich kenne sie ja gut. Ich kann nach wie vor mit ihr sprechen. Der einzige Unterschied ist, ich brauche mein Handy nicht mehr. Ich kann jetzt immer mit ihr reden. Sie ist innerlich präsent. Sie ist mir ständig zugegen. Das bedeutet der gelungene Trauerprozess, dass wir die Beziehungen verinnerlichen und dass sie in uns weiterleben. Abschied vom Handy, aber Gewinn von direktem Kontakt. Begegnung. Beziehung, haben wir gesagt, ist das Erste. Das ist zweite Begegnung. Und das heißt nicht nur Kontakt, sondern das heißt im Gespräch sein. Und das dritte ist dann die Elemente der personalen Liebe. Und ich möchte Ihnen das ein wenig ausführen. Was bedeutet es, Beziehung haben? Also ein paar Minuten zu beziehen, ein paar Minuten zu begegnen und dann ein bisschen länger, ein paar Minuten mehr zu personaler Liebe. Und wie personale Liebe im Rahmen einer Hospizarbeit aussehen kann und wo die Grenzen dafür sind und in der nächsten Liebe aussehen kann. Was heißt Beziehung? Beziehung heißt, ich bin bezogen auf das, was da ist. Ich habe mit diesem Pult hier eine Beziehung. Ich nehme Rücksicht darauf und verhalte mich entsprechend dieser Gegebenheit und gehe nicht jetzt einfach geradewegs vor, ich würde das Pult umwerfen, ich würde mich vielleicht verletzen. Nein, wenn ich mich bewege, dann mache ich einen Bogen um dieses Pult. Das ist bereits Leben von Beziehung. Rücksichtnahme. Beziehung heißt Rücksichtnahme auf eine Gegebenheit. Wenn ich in Beziehung bin mit jemandem, will ich Rücksicht nehmen und nehme ich Rücksicht. Beziehung hat immer einen Beginn. Wenn wir uns das erste Mal treffen, beginnt die Beziehung. Wenn ihr das erste Mal zu einem Sterbenden gerufen kommt, beginnt die Beziehung. Und die Beziehung hat eine Charakteristik. Sie hat zwar einen Beginn, aber endet nie. Keine Beziehung hört auf. Das ist eigentlich die Grundlage der Unauflöslichkeit einer Ehe oder sagen wir, eine psychologische Basis. Nur ob man es schafft, das ist eine andere Sache. Aber enden tut sie nie. Denn wir können Menschen treffen, die wir Jahrzehnte nicht getroffen haben. In dem Moment, wo wir sie treffen, ist unsere Beziehung wieder da. Das ist nicht irgendwer, das ist jemanden, den ich kenne. Uns verbindet etwas, wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben etwas gemeinsam erlebt. Und das weitere Charakteristische ist, alles, was wir erlebt haben, ist in diesem Beziehungsgefäß enthalten. Die Beziehung ist wie ein Gefäß, das alles aufnimmt. Das Schöne, das Tolle, das Gute, das Schmerzliche, das Leidvolle, das Scheißliche, das Grausliche. Und es bleibt alles drin. Darum ist es wichtig, sorgsam mit Beziehungen zu sein. Darum ist es wichtig, in der Beziehung zu Sterbenden eine professionelle Beziehung zu haben und nicht zu sehr zu vermischen mit persönlichen oder mit Eigeninteressen. Das würde die Arbeit stören. Und das ist besonders wichtig natürlich in einer psychotherapeutischen Beziehung. Wir müssen mit Beziehungen sorgsam sein, weil alles, was wir tun, in den Beziehungen erhalten bleibt und wir es nicht mehr rauskriegen. Und das wird für immer bleiben. Wir können daran arbeiten, wir können andere Verständnisse entwickeln, wir können uns versöhnen und verzeihen und Entschuldigung bitten und wir können wieder was gut machen. Leben bleibt erhalten und mit Leben bleibt Veränderung. Aber es war da. Und Sie alle kennen diese Geschichten, dass man in einem Streit mit dem Partner, dann kommt heraus, ja schon damals, vor 30 Jahren hast du schon mal gesagt und das hat mich damals schon so verletzt und jetzt höre ich dasselbe wieder. Alles, was war, ist immer zeitgleich zugegen. Und darum ist es wichtig zu schauen, was zählt jetzt, was ist jetzt wichtig. Und wie kann ich mit dir, wenn ich in der Beziehung mit dir nicht gut kann, dass ich dann an der Beziehung arbeite, dass wir die Aufgabe zu klären, in die Hand zu nehmen, das, was zwischen uns steht. Das gilt gleichermaßen für private Beziehungen, persönliche Beziehungen, wie auch berufliche Beziehungen. Und es gehört zur Professionalität in der beruflichen Beziehung, Störendes in der Beziehung ansprechen zu können und bearbeiten zu können. Wenn ich also sehe, wie ein Patient, den ich betreue, dass der, wenn ich komme, den Kopf abwendet, dann sagt er mir etwas damit. unsere Beziehung ist gestört. Und dann gehört es zur Professionalität, dass ich mit einem feinen Gefühl, mit Fingerspitzengefühl dies zum Thema mache und ihm vielleicht frage, sage, ja, ich bin gekommen, wie wir es zuletzt ausgemacht haben, oder weil Ihre Angehörigen mich gebeten haben zu kommen, aber Sie kennen mich nicht, oder je nachdem, welche Phase das ist. Ich möchte Ihnen mich vielleicht erstmals vorstellen, es ist vielleicht nicht leicht für Sie, oder ist seit dem letzten Mal etwas geschehen, oder habe ich Sie vielleicht verletzt? Ich merke, dass Sie sich jetzt wie nicht leicht tun mit mir. Ich würde Sie gerne ansehen, mit Ihnen sprechen, mit Ihnen eine Stunde Zeit verbringen. Aber natürlich nur, wenn Sie das mögen, wenn Sie glauben, dass das vielleicht gut sein könnte für Sie, aber vielleicht wissen Sie zu wenig, was wir da tun können. Vielleicht sollte ich Ihnen mal noch etwas schildern, erklären, unterbreiten, damit Sie besseres Verständnis haben. Oder letztes Mal, ich habe selbst ein Gefühl, irgendwas ist da nicht gut gelaufen. Das tut mir sehr leid und ich möchte es gerne mit Ihnen besprechen. Ich selber spüre, irgendwas war da zwischen uns und das sollten wir ansprechen. Also, da sind wir noch ziemlich weit entfernt von der Liebe, aber wir machen Beziehungsarbeit. Ohne Beziehung kann Liebe nicht stattfinden. Und Beziehung ist etwas sehr Komplexes und Schwieriges. Klar, wenn wir verliebt sind, sieht es mal noch gut aus. Aber nach 2 Jahren oder nach 1 Jahr kann schon so viel Realität hereinkommen, dass das, was einmal so geglänzt hat, nun nicht mehr so glänzt. Beziehung heißt eben, das ist wie eine Linie, die den Startpunkt hat und dann ein Pfeil ins Unendliche geht, nicht aufhört. Aber ich kann immer in die Beziehung eingreifen, ich kann immer auf sie Bezug nehmen. In der Beziehung ist so viel enthalten. Wisst ihr, da ist enthalten, dass ich mit Nähe umgehen kann und der andere. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben als Kind schon viel zu wenig Nähe erlebt. Die sind nie auf den Schoß der Mutter gesessen, haben nie eine zärtliche Geste an ihrem Kopf gespürt, nie einen Kuss bekommen als Kind. Ja, kann dann ein sterbender Mensch, der dann auch noch vielleicht in dieser Art weitergelebt hat, vielleicht sogar in einer Partnerschaft relativ distant gelebt hat, wie viel Nähe kann der ertragen? Man stirbt denn den Tod in der Art und Weise, wie man auch gelebt hat. Wenn Nähe nie Thema sein konnte, wenn sie zu heiß, zu brennen, zu verletzen, zu schmerzlich gewesen wäre, dann wird es in der letzten Phase auch so sein. Wir müssen uns darauf einstellen. Das ist alles in der Beziehung enthalten. Und Beziehung leben heißt, meine ganze Biografie ist aktualisiert in der Beziehung. Nähe, das heißt auch fühlen können. Beziehung leben heißt den anderen fühlen, Empathie. Muss nicht Sympathie sein, aber mitfühlen, mich hineinversetzen. Das heißt umgekehrt, dass ich eine gute Beziehung zu mir selbst brauche. Sonst kann ich mich nicht einfühlen, denn ich fühle den anderen und das, was im anderen losgeht und da ist, nur an mir selbst. Ich bin der Schirm, auf den das aufprallt. Wenn ich keine gute Beziehung zu mir selbst habe, dann kann ich mich wirklich fühlen. Narzisstische Menschen haben eine schlechte Beziehung zu sich selbst. Sie können keine Empathie leben. Selbst die Hirnareale sind gar nicht entwickelt, damit sie sich wirklich einfühlen können in einen anderen Menschen. Das ist nicht einfach schlechter Charakter, das ist Unfähigkeit. Also, um beziehungsfähig zu sein, muss ich eine Beziehung zu mir selbst haben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich nicht lieben kann, annehmen kann, Nähe zu mir halten kann, kann ich es mit dir auch nicht. Da beginnt Beziehung jetzt schon ziemlich kompliziert zu werden. Und dann kommt dazu, ob ich den anderen riechen kann. Das ist auch Beziehung. Wenn der einen unangenehmen Körpergeruch hat, das kann auch mein Patient sein. Das macht es erheblich schwerer. Dann kommt dazu, alle Zeit, Beziehung heißt Zeit haben füreinander. Beziehung lebt aus der Zeit. Da, wo ich Zeit habe, da wächst Beziehung, da entwickelt sie sich. Und wo ich keine Zeit habe, verkümmert Beziehung. Das gilt auch für die partnerschaftliche Beziehung, für die Kinderbeziehung. In der Beziehung sind enthalten alle Vorerfahrungen von Beziehungen, die ich habe, die Verletzungen, die ich mitgemacht habe. Und das Glück. Und da sind meine Bedürfnisse enthalten. Ich habe selber Bedürfnisse nach Nähe, habe einen Hunger, nach vielleicht berührt werden, nach verstanden werden. Und habe es zu Hause vielleicht zu wenig. Und dann ist das Bedürfnis da, wenn ich beim Patienten bin. Und da beginnt wieder die Professionalität, dass ich darum weiß. Darum brauchen wir Supervision, dass ich, weil ich es vielleicht selbst noch gar nicht sehe, weil ich ein bisschen blind bin auf dem Flecken. Aber anderen fällt es schon auf. Und so brauchen wir wieder einander, um uns zu korrigieren, um uns in einem Gleichgewicht zu halten zwischen eigenem und anderen. In der Professionalität geht es nicht um mich. Professionelle Hospizarbeit, Trauerbegleitung, was immer, heißt, ich bin da, wirklich ich, ganz ich, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Vorerfahrungen. Ich bin kein anderer, ich habe die. Aber ich habe so viel Distanz dazu gewonnen, dass ich es für diese Stunde zur Seite stellen kann, was meine Bedürfnisse sind, was meine Ängste sind. Und ich bleibe weiter dran, an denen zu arbeiten, damit es nicht so viel Kraft vielleicht braucht. Oder dass es nicht wieder so leicht ich aus der Spur gerate. Und wir geraten alle mal wieder aus der Spur, das darf auch sein. Das ist weiter nicht schlimm, wenn wir es erkennen und nicht einfach weitermachen. Wir brauchen eine gute Beziehungsgestaltung, damit wir Liebe überhaupt platzieren können. Die Beziehung also, ich mag dich fühlen, ich bin empfänglich für dich, ich mag fühlen, wie es dir geht, ich mag bei dir sein, ich mag Zeit für dich haben. Dann lebt Beziehung. Das hat schon einiges von den Qualitäten, die wir dann in der Liebe auch finden. Gell? Aber es ist noch nicht Liebe. Es ist vielleicht in manchen Fällen Sympathie auch dabei. Aber für professionelle Arbeit muss nicht mal Sympathie dabei sein. Muss nicht. Aber es muss dabei sein, dass ich mich in der Gegenwart des anderen innerlich nicht gestört fühle. Wenn es mir innerlich also nicht gut geht, wenn es mir innerlich was aufkommt, verärgert oder Angst oder Ekel oder ungutes Gefühl, dann ist Beziehungsarbeit, dass ich mit mir befasse oder in einer Supervision, damit ich freier werde, damit ich wirklich wieder hinkommen kann und sagen, ja, ich mag dich fühlen, weil das, was es mit mir gemacht hat, soweit es mit mir zu tun hat, habe ich es zu Hause oder anderswo bearbeitet. Und soweit es mit dir zu tun hat, ist es vielleicht etwas, das wir mal ins Gespräch bringen können. Denn das ist etwas aus deinem Leben und das machte es in deinem Leben vielleicht schwierig. Vielleicht, es muss nicht sein. Aber das bin ich bereit, jedenfalls bin ich bereit, es zu tragen. Auf der Beziehung aufgespannt ist die Begegnung. Begegnung hat einen ganz anderen Charakter. Da habe ich einen Menschen gegenüber, da schaue ich in seine Augen, in der Begegnung, die findet nur statt, wenn wir uns treffen. Begegnungen sind punktuell. Die blitzen auf und verlöschen wieder. Für diese Stunde, da kommt es zur Begegnung. Nachher ist die Begegnung wieder zu Ende. Begegnungen fließen und vereinen in die Beziehungen und sie verändern Beziehungen. Sie werden in den Beziehungen aufbewahrt. Sie gestalten und verändern Beziehungen. Begegnungen sind immer aktuell, gegenwärtig. Da schauen wir auf das, was, wer du bist, was du sagst, was du meinst. Begegnung findet statt im Dialog. Dialog ist hier der zentrale Begriff. Dialog, das heißt ich und du. Wir sprechen oder wir haben auch nur Augenkontakt, Dialog über Augenkontakt. Gerade bei sterbenden Menschen ist das oft das Wichtige. Oder Dialog über die Hände, das Halten der Hände und das Wie des Haltens und das Wie lange und das Wie fest und in welcher Form. Das sind unglaubliche Feinheiten, aber ein Mensch in dieser Phase ist so sensibel für alles das, weil die ganzen Geschäftigkeiten ja wegfallen. Begegnung schaut auf das, was mich anspricht. Also was du meinst, was du sagst und wie das für mich ist. Was meine ich dazu? Was sagt es in mir dazu? Stimmt das für mich so? Was wäre mir wichtig? Und so tauschen wir uns aus über das, was jedem wichtig ist. Mit Worten oder mit Händen. Ich spüre vielleicht, dass der andere die Hand etwas zurückzieht. Dann ziehe ich meine auch zurück. Weil ich fühle, das wäre jetzt angebracht für dich. Und ich möchte dich respektieren und sein lassen. Dialog und Begegnung ist respektvoll. Dialog und Begegnung spricht jedem Menschen zu. Autonomie, Freiheit, Eigenes, das nicht so sein muss, wie ich es habe, das anders sein kann und auch immer ein bisschen anders ist. Du darfst so sein, wie du bist. Ich lasse dich so sein, wie du bist. Und ich möchte auch so sein, wie ich bin, in deiner Gegenwart. Dann haben wir Begegnung. Wenn jeder so sein darf, wie er ist. Und wenn wir das respektieren, Dialog und Begegnung leben aus dem Respekt füreinander. Und Respekt haben heißt, ich lasse einen gewissen Respektsabstand. Ich trete dir nicht zu nahe, ich lasse dir das Deinige. Ich habe Respekt vor dem, was du fühlst, was du denkst, was du sagst, wie es dir geht, was dir wichtig ist. Das heißt nicht, dass ich sage, es ist richtig oder dass ich mit dem einverstanden bin. Ich nehme es als das Deinige. Und was tue ich, wenn ich jetzt nicht damit einverstanden bin? Ich frage mich, und was ist das Meinige dazu? Was fände ich jetzt wichtig in dieser Begegnung mit dem Patienten? Was ist mein Ermessen als Fachperson? Was würde dieser Mensch jetzt brauchen? Vielleicht habe ich den Eindruck, dass aus dem, was ich schon gesprochen habe und kenne, dass da eine Unruhe, diese Unruhe da ist, weil noch irgendwas zu besprechen wäre mit einem Kind. Wenn ich das für wichtig finde, dann bekomme ich in die Begegnung, wenn ich dem Patienten sage, ich sehe sie, ich merke, da ist immer wieder eine gewisse Unruhe bei Ihnen. Nehme ich das richtig wahr? Empfinden Sie das auch? Respekt. Ich frage, was ist das Deine? Ich sage meines und frage, was ist das Deine? Wenn die Patientin, der Patient sagt, nein, das ist nicht, dann würde ich vielleicht sagen, ja, es kam mir halt so vor, wissen Sie, und dann gebe ich ein Beispiel, wo es mir aufgefallen ist. Und dann sagt sie vielleicht, ja, Zähneputzen macht mich immer unruhig, das habe ich schon als Kind nicht mögen. Dann sage ich, ah ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, es hätte etwas zu tun. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht gut sein, wenn Sie mit Ihrem Sohn Hans noch einmal sprechen. Sie könnten ihn ja fragen, ob er mal auf Besuch kommen mag. Oder wenn Sie möchten, kann ich ihm eine Nachricht überbringen, wenn es für Sie schwierig ist oder nicht mehr telefonieren kann. Oder so. Und dann sage ich meines und biete es an, im Respekt vor der Unterschiedlichkeit, vor der Andersheit des anderen. Der Patient ist ein autonomer Mensch, ist eine Person, die selbst über sich verfügen kann. Und es geht nicht darum, dass die Patienten das tun, was ich will. Und es mag noch so professionell sein. Es geht nur darum, das, was mir klar ist, was mir wichtig scheint, auch aus meiner Professionalität heraus, dass ich es anbiete oder versuche, deutlich zu machen, den Patienten, den Angehörigen, wer immer damit involviert ist. Aber es muss nicht sein. Das wäre Aufdrücken, da würde Druck entstehen, dann fallen wir aus der Begegnung. Dann ist nicht mehr Dialog. Dialog heißt Augenhöhe. Wir schauen einander in die Augen. Wir tauschen uns aus. Im Dialog sprechen wir etwas an. Zweitens versuchen wir zu verstehen, was der andere meint und was mir wichtig ist. Und dann drittens nehmen wir Stellung und sagen, das ist's jetzt. Und geben unsere Antwort. Rede und Antwort zwischen du und ich. Respekt, dem Versuchen, dem anderen gerecht zu werden und eine Wertschätzung für das, was wirklich Seines ist, was er wirklich in der Tiefe ist. Und dann gibt es Dinge, die ich vielleicht nicht so schätzen kann. Das gehört auch dazu, weil kein Mensch perfekt ist. Aber jeder Mensch hat einen Schatz in sich. Und für diesen Schatz, den sollten wir suchen. Wenn ich keine Wertschätzung empfinde für meine Patienten, habe ich die Person nicht gesehen. Erst wenn ich die Person sehe, wenn ich sehe, wer du wirklich bist, was dich bewegt, was dich zu Tränen bringt, was dich zum Lächeln bringt, wofür du gelebt hast und lebst und was dir immer noch wichtig ist. Wenn ich das sehe, dafür kann ich Wertschätzung bekommen. Es ist immer noch nicht Liebe, aber es kommt dir schon sehr nahe. Wenn ich erstens die Beziehung und die Nähe leben kann, in einer Form, wie es auch dir möglich ist, und Rücksicht nehme, mich beziehe auf dich, was bei dir da ist, und zweitens dir in die Augen schaue, oder auch bildlich in die Augen schaue, auf das ausgerichtet bin, was dir wichtig ist, was dich bewegt. Und dann können wir in die Ebene der Beziehung kommen, der Liebe kommen. Auf dem aufruhend können wir nun Liebe leben. Aber was heißt Nächstenliebe? Ist das dasselbe wie Partnerliebe? Soll ich den Nächsten so lieben wie meine Frau? Da wird mir eine Frau schon kommen, wenn ihr eine hübsche Nachbarin habt. Sondern irgendein Unterschied muss sein. Was ist aber der Unterschied? Also Nächstenliebe ist nicht identisch, kann nicht identisch sein mit Partnerliebe oder mit Kindesliebe oder mit Elternliebe. Nächstenliebe ist viel weiter. So viel emotionale Kapazität haben wir gar nicht. Nächstenliebe heißt auch eine Beschränkung leben in der Liebe. Es ist zwar nicht ganz das Thema aber für diesen Vormittag, aber es ist so ein wichtiges Thema, dass ich ein paar Stichworte geben mag, einen Steckbrief für das, was Liebe wirklich ausmacht, personale Liebe, worin sie besteht. Und dann können wir daraus etwas nehmen und sagen, das gehört dann zur nächsten Liebe. Aber alles andere wäre zu viel. Personale Liebe hat 5 Charakteristika. Erstens, wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann mag ich ihn. Es ist ein Mögen. Ich fühle. Personale Liebe ist ein Gefühl. Das ist kein Gedanke. Das ist nicht eine Erinnerung. Das ist ein aktuelles Fühlen und ich fühle den Wert des anderen. Ich fühle, du bist ein Schatz. Wenn ich bei dir bin, das ist wahnsinnig, da geht es mir so gut. Ich fühle mich verbunden. Ich fühle mich, ja, nahe. Ich mag dir nahe sein. Darum mag ich dich. Zum Fressen gern kann das manchmal gehen. Und fühlen heißt, ich bin berührt in meinem eigenen Leben. Mein Leben kommt in Gang, in Schwung. Ich bin belebt. Zweitens heißt personale Liebe, dass ich ein tiefes Angesprochensein erlebe. Wenn ich da bei dir bin, dann spricht etwas zu mir, das in mir eine Resonanz hat. Liebe ist ein Resonanzereignis. Das Wesen, dein Wesen erreicht mein Wesen zutiefst, zu innerst. Wir erleben eine Wesensverwandtschaft. Wir sind uns ähnlich. Wenn ich einen Menschen liebe, irgendwie haben wir das Gefühl, wir kennen uns schon immer, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Personale Liebe. Du bist mir gar nicht fremd. Da ist Symphonie. Wir schwingen in gleicher Weise. Wir haben eine Chemie füreinander. Jaspers sagte mal, um das zu verdeutlichen, mit den Jahren wird die Frau immer schöner. Aber nur der Liebende sieht das. Weil das Wesen dem Liebenden durchsichtig ist. In der Liebe ist Wesenserkenntnis. Ich sehe den anderen Menschen in dem, was ihn ausmacht, wie er wirklich ist. Dostoevsky ist in einen wunderbaren Satz gekleidet, in dem er sagte, einen Menschen lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Sein Wesen. Mag auch noch schöne Beine haben und schöne Haare, aber das Wesen ist es nicht. Drittens, nach dem Resonanzereignis ist personale Liebe eine Haltung. Wenn ich einen Menschen liebe, habe ich die Haltung, ich will dir gut. Ich will dir gut. Ich bin glücklich, wenn ich etwas tun kann, was dir gut tut. Und ich glaube, ich selbst tue dir gut. Hoffentlich. Hoffentlich siehst auch du es so. Wenn es der andere nicht so sieht, dann wird nicht viel draus. Aber wenn der andere auch das Gefühl hat, dann wird die Liebe begegnet, erwidert. Gut, dass es dich gibt und das will ich unterstützen. Darum ist Liebe auch Entscheidung. Ich will mich investieren, ich will was tun. Ich sage Ja zu dir. Die tiefe Bejahung von dir und deinem Leben und deinem Wesen. Aus vollem Herzen kommt das. Nicht aus dem Kopf. Nicht, weil du aus einer reichen Familie bist oder weil du so hübsch bist. Das sind alles eher Gefahren, die ablenken können. Sondern ich kann es gar nicht anders erklären, als nur sagen, weil du du bist. Und weil du so bist. Mehr können wir nicht erklären von der Liebe. Denn sie ist ein Geschenk. Wir machen sie nicht. Wir bekommen sie. Durch den anderen der uns im eigenen Wesen erreicht. Und dann können wir Stellung nehmen dazu und sagen, ja, das will ich aufgreifen, das will ich leben, das möchte ich unterstützen. Es wird ein Inhalt in meinem Leben, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass du es gut hast. Viertens will die Liebe Realität. Die personale Liebe will vollzogen werden. Sie drängt nach Zärtlichkeit, nach Austausch, nach Berührung, nach Sexualität, nach einem Geschenk, nach einem Kuss, nach einer Reise, nach einem Gedicht. Irgendwie soll es auf die Welt kommen. Und fünftens will die Liebe Perspektive und Zukunft. Liebe will Dauer, man will nicht, dass sie endet. Sie soll weitergehen können. Sie hat eine generative Kraft. Und darum ist es so natürlich, dass Kinder aus der Liebe erwachsen. Das ist die beste Startbasis für ein Kind, wenn es aus dieser generativen Kraft des auf Dauer Angelegtseins in der Liebe erwachsen. Nun, das kennen wir wahrscheinlich alle. Und das ist das Glück, wenn wir so etwas erleben können, wenn wir es bekommen, wenn wir damit umgehen können, wenn ich es aufnehmen kann, wenn ich es halten kann. Manchmal bekommen wir es und es erschreckt uns. Wir haben zu viel Gefühle. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Da gehe ich vielleicht weg und habe die Liebe meines Lebens nicht gelebt, sondern eine, die nicht so heiß war, die mir weniger Angst gemacht hat. So gehen wir Menschen mit den Dingen um und haben die Aufgabe, eben das zu tun, wozu wir in der Lage sind. Und manches bereuen wir und über manches sind wir glücklich. Was davon, wenn das die Charakteristika personaler Liebe sind, was davon kann ich nun einsetzen in meiner professionellen Tätigkeit? Was davon ist Nächstenliebe und was kann ich in der Professionalität vielleicht steigern? Das gefühlsmäßige Angesprochensein, und das kann ich ja nicht machen. Das kann ich daher auch nicht einfordern. Das ist etwas, was uns geschenkt ist, dem Partner und mir. Und zum Glück passiert es nicht allen anderen Männern, dass sie dasselbe erleben, wenn sie meine Frau sehen. Da wird es kompliziert. Sondern das hat etwas mit uns beiden zu tun, weil irgendwie scheinen wir zusammenzugehören. Und andere finden sie auch nett und schön. Man kann schon mal auch eifersüchtig werden. Also, aber zusammengehören, dieses tiefe Angesprochensein, das passiert im Leben ein paar Mal in der Tiefe. Erotik erleben wir viel und Flirts und alles, kann alles, ja, das, aber das, dieses Tiefe, was wirklich die Erfüllung gibt, das ist ein Geschenk. Papst Johannes Paul II. Hat eine Frau in Polen gekannt, wo er das erlebt hat. Und hat sein Leben lang gelebt. Der war immer in Kontakt mit ihr, sie lebte dann in Amerika. Und er hat gesagt, das ist ein Gottesgeschenk. Und ich möchte es so leben, wie es mit meiner Überzeugung, meiner Haltung zusammengeht. Aber das heißt nicht, keinen Kontakt haben. Das heißt nicht, dieses Gefühl nicht haben dürfen. Die Frau war mit einem Amerikaner verheiratet später. Ist das nicht schön, wenn das sowas möglich ist bei Menschen, die eigentlich so vergeistigt sind? Stört die Liebe nicht? Das ist ein Buch von Herbert Haag, der auch so ein Theologe, ein Priester in Tübingen, der auch so eine Beziehung gelebt hat. Oder Pater Branci lebt in einer Beziehung, hat auch darüber ein Buch geschrieben. Lebt sie ohne Sexualität, aber lebt Liebe. Ja, wenn Liebe nächst ein Gebot ist, dann soll nicht nur die zahnlose Nächstenliebe gemeint sein, sondern auch die vitale Liebe, wo wir wirklich auch was fühlen. Und dann haben wir die Aufgabe, auch dem Raum zu geben. Und es wäre gut, wenn die Priester uns da ein Vorbild geben würden, wie das geht. Jetzt habe ich vielleicht zu viel gesagt hier, aber ich habe eine persönliche Meinung gesagt, die ich anthropologisch begründen kann und die auf dem Hintergrund vielleicht auch einigermaßen klar ist. Nächstenliebe heißt vor allem diese Haltung auf der Basis von: Ich habe eine Beziehung mit dir, wir sind in einer Verbundenheit, wir gehören, es trifft uns zusammen, oder ich komme zu dir ins Krankenbett. Das ist die Beziehung, die ich aufnehme. Und da versuche ich, dich zu sehen, dir zu begegnen, den Dialog zu treten. Und was ich von der Ebene der Liebe noch einbringen kann, ist diese Haltung: Ich will dir gut. Ich komme mit diesem tiefen Beseeltsein. Jetzt, du bist ein Mensch in einer Not. Und ich möchte dir bei dir in dieser Not beistehen. Darum möchte ich etwas für dich tun. Und so lebe ich meine Liebe. Ich brauche nicht entflammt sein und zutiefst angesprochen sein. Auch wenn dieses Geschenk nicht ist, und es würde uns ja auch zerreißen, wenn das zu oft vorkäme. Das ist nicht gemein. Aber jener Teil der Liebe, der mit der Freiheit und der Entscheidung zu tun hat, für dieses muss ich mich entscheiden. Das ist etwas, wo ich Ja sage. Ja, das will ich, das bringe ich dir entgegen. Das geht über den Dialog hinaus. Ich bringe dir etwas mit. Einen Reichtum, ein Geschenk aus meinem Herzen, eine Haltung, eine Liebe zum Leben, die ich in dir verkörpert sehe. Ich will dir gut. Ich möchte etwas beitragen. Ich möchte ein paar Stunden jede Woche, ich weiß nicht, wie viel möglich ist, beitragen, damit du es vielleicht besser hast. Das ist reine Nächstenliebe, gespeist aus meiner Liebe zum Leben. Und wenn ich so verbunden bin, wovon bin ich dann berührt? Wenn ich in dieser liebenden Haltung bin, dann bin ich berührt von den vier Dimensionen der Existenz, wie wir sie in der Existenzanalyse beschreiben. Ich mache sie nur ganz schlicht, ganz knapp. Wenn ich dir gut will, dann bin ich berührt von dem Faktum, dass du da bist und lebst und leidest und nun diesen Weg hast oder vielleicht nicht leidest oder vielleicht Angst hast oder vielleicht auch nicht Angst hast. Ein Wunder, dass es dich gibt und dass du lebst. Ein Geschenk, dass es dich gibt. Und ich bin berührt, nicht nur von dem, dass du da bist und dass du lebst, sondern zweitens auch von dem Wert. Das ist gut, dass du lebst und dass du das jetzt durchmachen kannst. Das ist gut. Und drittens bin ich berührt und angesprochen von deiner Art, so wie du bist. Mich interessiert, wie denkst du? Wie fühlst du? Wie ist's für dich? Wie gibst du dich? Wie gehst du um mit dir und mit mir und mit der Situation? Darin zeigt sich die Person. Und viertens bin ich berührt, dass das, was wir miteinander jetzt machen, dass das auf etwas Gutes hinausläuft, dass da ein Werden ist, dass da ein Wachsen ist, dass da mehr wird. Dass es dich gibt. Dass du Wert von Wert bist. Dass du so bist. Und dass wir zusammen in etwas sind, wo jetzt etwas werden kann. Und dann vergeht das Leben. Und wir stehen vor der Frage, was bleibt? Vergänglichkeit. Die Vergangenheit heißt, ich habe es gelebt. Das Gelebte ist nicht vergänglich. Die anderen Möglichkeiten, die gewesen wären, die sind vergangen. Aber das Gelebte bin ich geworden. So konnte Viktor Frankl es mal sehr schön formulieren, Vergangensein ist auch noch eine Art von Sein. Vielleicht die wichtigste. Und er bringt es in ein Bild und sagt, viele Menschen sehen nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit. Wenn man so im Herbst, im Spätsommer, im Herbst hinein, die Felder sieht, wo schon abgeerntet ist, die Stoppeln, die noch da stehen. Aber sie sehen nicht die vollen Scheunen der Vergangenheit. Das ist das Kapital. Leben eingefahren zu haben. Und wenn wir da etwas dabei sein können, dann ist es ein Glück für uns. Wir lernen von diesen Menschen, wir reifen mit diesen Menschen. Wir geben nicht nur, wir bekommen auch. Und das wünsche ich uns in unserer Arbeit. Ich danke fürs Zuhören.
Gruß hier aus unserer Weinregion. Ich möchte erst Sie begleiten und genießen Sie ein Glas Rotwein hier aus der Thermenregion Baden. Und vielen herzlichen Dank und ich glaube, es hat sehr berührt und ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Vielen herzlichen Dank und ja, wir liegen Grund in der Zeit, Sie müssen nicht auf die Uhr schauen. Es passt, es ist alles gut. Ich darf jetzt bitten, wir haben dann hier eine wunderbare Mittagspause. Es gibt einen kleinen Imbiss, lassen Sie es sich gut schmecken und um 13 Uhr darf ich wieder bitten, dass Sie hier alle präsent sind. Es geht dann weiter mit dem nächsten Vortrag. Dankeschön. Danke. Das ist jetzt genau. Schnell.